There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Downtown, downtown, jetzt werden die, alle werden schreien, alle werden schreien. Es ist, genau, hier könnte man schneiden. Und ich habe uns beide in eine sehr prekäre, peinliche Situation
gebracht. Ja, ich komme jetzt auch zum Verrecken nicht auf Ihren Namen. Also es ist nicht das, die Springfield, nee. Aber
es ist wirklich wobei, auch diese Momente finde ich gerade bei einem Podcast interessant, wenn man dann nicht mehr. Wie auch immer, aber so sehe ich ihn, dass er da.
Aber so Classic American.
So sehe ich ihn.
Und wobei Neil Young tatsächlich Kanadier ist, muss man natürlich.
Ja, korrekterweise doch nochmal ein bisschen, ein Halbwissen rumgeworfen. Petula Clark.
Ja, ganz genau, ja. Hammer, Mensch. Hallo und herzlich willkommen zu Der Soundtrack meines Lebens. Ich bin Jan Schwarzkamp und ich werde euch in diesem Podcast auf eine musikalische Reise mitnehmen. Eine durch das tönende und klingende Leben meiner Gäste. Mal nerdig, mal erhellend, immer persönlich. Ein Austausch über Popkultur im Allgemeinen und ein Blick aufs Leben durch die Linse der Musik im Speziellen. Viel Spaß mit der folgenden Episode. Zu Gast in dieser Episode von der Soundtrack meines Lebens ist Marc Waschke. Waschke kommt Anfang März 1972 in Wattenscheid zur Welt, einem Stadtbezirk von Bochum. Seine Mutter ist Krankenschwester, sein Vater Arzt und er der mittlere von drei Söhnen. Als er 8 Jahre alt ist, zieht die Familie nach Bildstock bei Friedrichsthal im Saarland, wo sein Vater eine Stelle im Sulzbacher Krankenhaus antritt. 1981, also mit 9 Jahren, da beginnt quasi seine Karriere im Kindertheaterkreis Neuweiler. Später ist er Teil einer Amateurtheatergruppe und Sänger einer Punkband. 1991, da zieht er nach Berlin. Und dort beginnt er ein Philosophiestudium. 1995 wechselt er jedoch zum Schauspiel an die Ernst-Busch-Schule. Unter anderem in seiner Klasse Nina Hoss, David Striesow, Fritzi Haberland und Lars Eidinger. Ab 1999 gehört er für 9 Jahre zum Ensemble der Schaubühne Berlin. Ab 2007 ist Waschke auch in Kino und TV zu sehen, etwa als Thomas Buddenbrock unter Regisseur Heinrich Brelohr. Oder an der Seite seiner Klassenkameradin Nina Hoss in Christian Petzolds Barbara. Eingeheimst hat er für seine Leistung bereits den Bayerischen Filmpreis, den Franz-Hofer-Preis und den Deutschen Schauspielpreis. Und spätestens seit er ab 2015 an der Seite von Meret Becker als Team Rubin und Caro in bisher 18 Fällen ermittelt, ist er tief in der deutschen TV-Kultur verankert. Denn den Tatort, den guckt quasi jeder. Seit dem Netflix-Hit Dark kennt ihn auch die Streaming-Generation. Und Waschke lebt in Berlin und zwar gerne. Er ist verheiratet und hat eine Tochter. Und bei der Initiative Act Out des SZ-Magazins hat er sich als einer von 185 VertreterInnen der Schauspielbranche im Februar 2021 als queer geoutet. Passend auch zu seiner Figur im Tatort. Erfahrungen mit Hörspielen hat Waschke schon seit 2002 gesammelt. Seit dem 6. September ist er für Audible in und als Hawkeye zu hören, der 2. Staffel von Marvels Wastelanders, die das Marvel Cinematic Universe als ausproduziertes Audioerlebnis weiterspinnen. Und jetzt freue ich mich, Marc Waschke hier in der Soundtrack meines Lebens begrüßen zu dürfen. Hallo Marc, schön, dass das so spontan geklappt hat.
Hallo, einen wunderschönen guten Tag.
Marc, hast du gut aufgepasst? Magst du irgendwas korrigieren?
Ich bin sprachlos, was das Internet mittlerweile also an Möglichkeiten bietet, dann doch relativ präzise Sachen zu archivieren. Und das letzte Sibylle Berg hat irgendwie hier was erfunden, da was erfunden und daraus entsteht dann so ein Potpourri der Möglichkeiten. Ja. Das finde ich eigentlich viel sympathischer. Da sind so viele Fakten gerade schon gewesen, dass ich denke, man muss ja auch noch ein paar
Fake News verbreiten.
Fake Facts da reinbringen.
Ja. Sag mal, Marc, du steckst momentan in Dreharbeiten. Heute machst du PR für Hawkeye und kürzlich erst hast du noch für Hollywood-Star Elliot Page den Vorleser gegeben und aus seinem Buch Page Boy unter anderem in Berlin im Kino International und auch in Köln gelesen. Mhm. Sag mal ganz kurz eben, wie sich das ergeben hat. Das finde ich ja höchst interessant.
Der Verlag hat mich einfach angefragt. Ich habe für die das schon ein paar Mal gemacht, bei Buchvorstellungen von Colson Whitehead zum Beispiel oder bei anderen, wo dann, wenn die Vorstellung in Deutschland stattfindet, es ein Gespräch mit dem Autor, der Autorin gibt und manchmal wird auch noch eine Passage auf Englisch vorgelesen, aber in der Regel sind das dann so 3 Passagen auf Deutsch, 5 Minuten und das habe ich gemacht, da bin ich gefragt worden. Und Elliot hatte das wirklich so zum Abschluss einer langen Lesetour gemacht durch Kanada, USA, England. Und die einzigen Aufenthalte in nichtsprachigen Ländern in Europa waren eben in Berlin und in Köln. Ja. Und da habe ich gerne, sehr gerne natürlich zugesagt und im International gelesen. Und Elliot selber hat nicht gelesen, sondern war wirklich nur zum Gespräch da. Was ein ganz besonderer Moment wohl auch für ihn war, wie er meinte, weil er zum ersten Mal diese eigenen Texte, die ja auch doch sehr intim sind und sehr persönlich, in einer anderen Sprache gehört hat, auf Deutsch. genau, und das war sehr berührende und sehr, sehr tolle Erfahrung.
Hast du, wenn ich kurz da einhaken darf, das Problem, dass du quasi, dass du da im Zweifel als heteronormativer Mann angesehen wirst, weil jemand nicht weiß, dass du dich als queer geoutet hast und dann, oh, was macht denn jetzt der cis-heteronormative Typ da und liest da vor, hätten die nicht auch einen Transmann nehmen können?
Ich gehe mal davon aus, dass der Verlag schon auch unter anderem auf mich zugekommen ist, weil sie darum wussten, dass ich jetzt bei Act Out dabei war. Da gibt es, glaube ich, schon eine große Sensibilität im Umgang mit der ganzen Thematik, sonst wäre ich vielleicht gar nicht gefragt worden. Das Hörbuch ist, glaube ich, auch von einem Kollegen eingelesen worden, der sich als trans bezeichnet. Und insofern war das total stimmig. Und ich hatte auch den Eindruck, dass es auch für Elliot genauso passte und die Chemie auch in Ordnung war.
Das klingt gut. Marc, lass uns gerne mit den Wastelanders hier in der Gegenwart einhaken, bevor wir dann gleich in deine Vergangenheit reisen. Mhm. Also Clint Barton alias Hawkeye, der hat sich ja zuletzt im Serienformat blicken lassen und zwar im Weihnachtsrahmen. Dementsprechend war der Soundtrack von Hawkeye gespickt mit Weihnachtssongs. Aber welche Musik, glaubst du, würde Hawkeye hören, wenn du, den du ja im Audible-Podcast Marvel's Wastelanders sprichst? Hast du dir da so mal Gedanken gemacht, was der so hört, um sich quasi vorzubereiten für den Kampf gegen die Bösewichte oder so?
Also mit Musik immer die Frage, genau wie du sagst, hört man sie, um in irgendeinen Zustand reinzukommen, um sich vorzubereiten, oder hört man sie einfach, weil es einem gut geht damit? Also bei dem Clint Barton, den ich interpretiert habe, und letzten Endes ist jeder Hawkeye eine andere Rolle, so wie es etliche Interpretationen, was ich vom Hamlet gibt. Und also den ich da sehe, ich finde, der steht auf so sowas wie Johnny Cash oder Neil Young oder so einsame alte Männer an der Gitarre sehe ich da. Und jetzt komme ich nicht auf ihren Namen, verflucht. Fällt mir dann in 50 Minuten vielleicht nochmal ein. eine Sängerin, wie heißt sie denn nochmal? Glenn Gould hat die immer gehört. Das war so die einzige Popsängerin, wo Glenn Gould sagte, die habe ich gehört. Downtown, Jetzt werden die, alle werden schreien. Es ist, hier könnte man schneiden. Ich habe uns beide in eine sehr prekäre, peinliche Situation
gebracht. Ich komme jetzt auch zum Verrecken nicht auf ihren Namen. Also es ist nicht Dusty Springfield. Nee.
Es ist wirklich. Wobei, auch diese Momente finde ich gerade bei einem Podcast interessant, wenn man dann nicht mehr. Wie auch immer, aber so sehe ich ihn, dass er da.
Aber so Classic American.
So sehe ich ihn.
Und wobei Neil Young tatsächlich Kanadier ist, muss man natürlich.
Ja, korrekterweise doch nochmal ein bisschen halbwissen rumgeworfen. Petula Clark.
Ja, ganz genau, haben wir's. Mensch. Gut, dass wir nicht googeln hier zwischendurch.
Haben wir wirklich nicht, die iPads.
Nee, haben wir nicht.
So eine Sehnsucht in so einer Einfachheit. Mhm. So eine Sehnsucht, wie du sagst, in etwas Klassischem und einfache Instrumentierung. So sehe ich den. Ja. Aber mein Gott, das ist auch nur ein Zugang dazu.
Aber der Hawkeye ist natürlich im Gegensatz zu den meisten Marvel-Superheroes nur ein Mensch.
Ganz genau.
Und damit der fit bleibt, muss er halt auch, hart trainieren und ordentlich ackern und so. Ja. Und sich nebenbei ja auch noch um seine Familie kümmern. Er hat ja, glaube ich, 2 oder 3 Kinder. Hat Hawkeye auch so einen Pumper- und Trainings-Soundtrack?
Nee, sehe ich nicht. Der ist ja mit dem Bogen unterwegs. Der ist ja gar nicht. Das ist eher so Eugen Herrigel, die Kunst des Bogenschießens, als dass es nun ist irgendwie Pump of the und was weiß ich, auf 160 Beats per Minute dann auf dem Laufband rumheizen und Kraftausdauer, Alter. Ja, so wie manche mal erklären. Das heißt Kraftausdauer, auch immer schön pumpen und jeden Tag nochmal eine 10 Kilo Scheibe mehr drauf. Sehe ich so gar nicht. Ja. Sondern die wenn der trainiert, dann macht er eher so Core und Grundstabilität. Ja. Wenn er da noch Musik hören würde, dann vielleicht dann auch da so klassischen ne, vielleicht wenn er härteren Rock hört, vielleicht sowas wie Black Sabbath oder so. Ja. Das fände ich noch möglich. Also die frühen, sowas. Aber der meditiert auch, glaube ich. Ich sehe den meditieren.
Das heißt, er hört dann auch viel New Age und Ambient vielleicht.
Nee, eher wirklich reine Klangschalen. Aber so richtig Gong, so richtig original tibetische Klangschalen, Bong. Und die hallen dann noch so 30 Minuten nach.
Marc, du bist ja selber ganz schön fit, muss ich sagen. Das beweist so manche Nacktszene, die du gespielt hast. Hast du einen Soundtrack für sportliche Ertüchtigung? Also gibt es Musik, die dich so beim Training motiviert? Wenn du denn trainierst, aber das, ich nehme mal an, dass du es tust.
Das klingt immer so, es ist aber wirklich wahr, die Hälfte sind die Gene, wie bei allem, was uns prägt. Wir denken immer, wir haben so viel Einfluss, aber das fühlt sich immer an wie freier Wille, was uns Leben da rumhoppen lässt, aber es ist kein freier Wille. Und ähnlich ist es mit dem Körper. Das eine sind die Gene, das habe ich vom Papa geerbt, den Körper. Und was man daraus meint, ich muss tatsächlich nicht so viel machen und gehe dann sofort so auf. Deswegen mache ich auch gar nicht so viel. Ich mache lieber ein bisschen dehnen, ein bisschen laufen und dann ein paar Liegestütze und fertig. Bloß nicht an Maschinen gehen, bloß nicht handeln. Nee. Was ich dann... Nee. Ich habe es immer wieder versucht, Musik zu hören beim Sport, weil das auch so, nicht nur weil es alle machen, sondern weil man denkt, dann kommst du besser an die Leistung. Wo es manchmal funktioniert hat, ist, wenn ich so, wenn ich schnell laufen wollte, so halbe Stunde und einen Rhythmus, ich finde dann irgendwelche, so Listen, guck mal, und das hat genau die Beats per Minute-Zahl und so. Ja. Aber da ist so viel Schrott drauf, ich kann diese Playlists alle nicht hören und die Sachen, die mir gefallen, haben nicht den richtigen Rhythmus zum Durchlaufen. Amian, hast du eben gesagt, ich bin dann tatsächlich eine Zeit lang dazu gekommen, ganz flächige so frühe Brian Eno Sachen oder sowas zu hören oder neueres Ambient Zeug aus Japan, was mich eher innerlich so richtig runterdimmt und wo ich dann einfach eine Stunde lang am Stück laufen kann oder so. Aber sowas zum Motivieren, zum Pumpen, das brauche ich nicht. Ich habe genug Energie, um reinzuhören. Ich brauche dann eher zwischen den Einheiten was, um wieder runterzukommen.
Du spielst sehr viel. Theater, TV, Fernsehen, Kino, ist ja alles möglich dabei. Du musst wahnsinnig viele Mengen an Text auswendig lernen. Wenn du liest und wenn du lernst, hörst du dann auch Musik dabei oder ist dann auch vielleicht so ambient, ruhiges Brian Eno-Zeug, ist das dann was, damit das nicht so ganz still ist, während du lernst oder hältst du dann möglichst jeden Klang von dir weg?
Beim Lernen selber halte ich den Klang weg. Beim Lernen ist es aber interessant, also ist es für mich so, dass ein guter Text selber einen unglaublichen Rhythmus und einen Sound hat, den ich beim Lernen ergründe, auf den ich mich einlasse und wo ich auch, es gibt oft so falsche Fährten, wo man denkt, das ist so und so, oberflächlichen Text so schnell, ich habe den Beat begriffen, nein, es gibt noch einen ganz anderen Beat, der da drunter geht. Mhm. Also so den Text immer wieder befragen, so wie man auch ein Musikstück fragen kann. Als ich mal anfing, Klavier zu spielen, nach Ewigkeit hatte ich einen tollen Lehrer, der so meinte, spiel nicht einfach, wie du denkst, wie es da so steht und dann hast du schon gleich interpretiert, sondern guck erstmal wirklich, was da steht. Mhm. Lass dich wirklich erstmal drauf ein und dann siehst du, es gibt nämlich ganz viele Möglichkeiten, sich dem zu nähern. Und beim Textlernen ist für mich ganz wichtig, um den hinterher auch lebendig wieder loswerden zu können, dass es eben nicht nur diese eine Möglichkeit gibt, den Text zu sagen, sondern unendlich viele. Und das mit sich in Verbindung zu bringen, funktioniert funktioniert am besten über so eine Tiefenauslotung, die, genau, wo das beides gleichzeitig sein kann, wo das eine Bach-Kantate da drin hängen kann und gleichzeitig, was weiß ich, ein Speed Metal Electro Clash-Stück von, was weiß ich, einer Hardcore-Band aus New York oder so.
Ja. Du bist bereits 2002 auf einer CD zu hören. Die heißt Laufen und das ist, ich glaube, ein sportliches Hörspiel mit Backgroundmusik von Johannes Schmölling.
Du bist ja unglaublich gut vorbereitet. Also wirklich erstaunlich.
Was hat es damit auf sich?
Das sind tatsächlich Leute aus dem Umfeld von Tangerine Dream.
Ja.
Und die haben irgendwann angefangen, in ihrem Studio so Hörstücke selber aufzunehmen. Damals war das, sind die auf mich zugekommen, weil die irgendwas von mir gesehen hatten, ganz toll fanden. Und das war eine sehr besondere Arbeit, weil es eben nicht nur, hier kommt jetzt der Hörtext und dann kommt so ein bisschen Musik dazu, sondern weil das schon in einem frühen Stadium der Produktion so ineinander geflossen ist. Letzten Endes haben wir dann auch die Texte aufgenommen das lief im Studio zusammen, aber es ist was mich in meiner Arbeit immer wieder, mir immer wieder begegnet, ist mich sehr interessiert, dass man sich da gegenseitig wie beim Jammen so inspiriert, dass man, du fängst anders an zu improvisieren mit der Sprache oder die Texte zu behandeln, wenn ein bestimmter Sound da ist. Ich habe eine Show, mit der ziehe ich so rum durch die Planetarien der Republik, die Zeitmaschine von H.G. Wells, dieser klassische Science-Fiction-Text, und der Stefan Weins hier, ein Perkussionist, macht da so Sounds zu, und es gibt auch noch Video, die an die Decke projiziert werden von dem Planetarium. Und das ist wirklich irre, wie jedes Mal in jedem Raum neu eine ganz andere Atmosphäre entsteht, auch wenn der Text irgendwie relativ klar ist, wo der so hindrängt. Ja. Ich finde das aber auch sehr heikel. Es ist wirklich ein riesen Balanceakt, weil man die Leute natürlich auch bei einer Lesung, finde ich, so zubuttern kann mit so einem Soundteppich. Beim Film wird es ja auch, was weiß ich, Brecht hat sich immer aufgeregt über die Streicher, wenn die einsetzen. Ja. Dann wird dann gezeigt, wie man sich fühlen soll. Ich liebe es, wenn das kontrapunktisch funktioniert, wenn ich eher, oder was weiß ich, wenn 10 Minuten eine ganz lange Dialogszene kommt ohne Sound und auf einmal kommt irgendwie ein tiefer Basssound rein und dann kommt der emotionale Impact. Das ist eher so, der setzt sich noch drauf auf das, was beim Zuschauer eh schon passiert, als dass mir gezeigt wird, und so sollst du dich jetzt fühlen.
Ja. Hat man dir als die Zeitmaschine Vorleser.
Ja.
Hat man dir da schon mal die Morlocks nahegelegt? Eine Band aus einer Psychedelic Garage Country Folk Band aus Australien tatsächlich.
Ich glaube, der Name ist mir mal untergekommen. Stimmt, ja, aber ich habe die noch nie gehört. Nee. Ja. Das ist interessant.
Genau, das ist der Keyboarder und Mundharmonikaspieler der Band King Gizzard and the Lizard Wizard, die ungleich größer sind, aber die Morlocks haben in den letzten Jahren auch sehr viel veröffentlicht. Und weil die Morlocks ja eben die Bösewichte sind in die Zeitmaschine.
Oder eben nicht, je nachdem, oder was eben auch sehr schön ist, so offen
ist. Genau, ist ja einfach eine neue Evolution der Menschheit, wenn man so will. Da.
Ganz genau. Ja. Und auch die philosophische Frage, genau, wo ist das Böse, wo ist das Gute? Ja. Ist das geradezu Yin und Yang-mäßig nicht schon das eine im anderen enthalten?
Lass uns zurückreisen in die 70er. Davon hast du ja immerhin noch 8 Jahre lang miterlebt, auch wenn du natürlich sehr klein warst. Was lief im Hause Waschke in Wattenscheid für Musik? Was sind so deine frühesten Erinnerungen?
Wir haben nicht nur in Wattenscheid gelebt, ich sage das immer so, weil es Wattenscheid dann eigentlich nicht mehr gab und dann war es wieder weg, aber sehr unterschiedliche Sachen. Mein Vater hat Klavier gespielt und ich habe ihn viel am Klavier spielen hören, was mich tatsächlich geprägt hat. So als kleiner Junge in der Badewanne liegen und so unter Wasser hören, wie er sich an den immer gleichen Stellen von der Beethoven-Sonate verspielt oder beim wohltemperierten Klavier von Bach. Was ich auch großartig finde, ich mag immer die Metaebene bei der Musik, wenn es auch hakt, wenn es nicht stimmt oder wenn die Instrumentierung nicht ganz okay ist, wenn das Instrument verstimmt ist oder so. Auf der anderen Seite hat mein älterer Bruder zu der Zeit Pink Floyd gehört und dieses ganze 70er Jahre Bombast-Rock-Zeugs, was mich echt auch geprägt hat.
Ja.
Also diese Orchesterplatten, wo Mike Oldfield alle Instrumente selber gespielt hat, so Tubular Bells. Mhm. Ja, 30 Instrumente habe ich alles alleine gespielt und mit der Vierspurmaschine alles übereinander aufgenommen. Ist ja toll. auch da wieder Brecht, der gesagt hat, wenn jemand zu ihm kommt und sagt, so guck mal, das habe ich ganz alleine gemacht, hat er gesagt, das tut mir aber leid, weil die tollen Sachen eigentlich eher in der Zusammenarbeit entstehen.
Ja.
oder im Kollektiv. Dann liefern wir auch so Zeugs, eben dieses 70er Jahre, was halt in der Disco, was im Radio lief. Also es lief ABBA. Ja. Und auch ABBA, würde ich sagen, hat mich geprägt, so diese ersten Verliebtheiten mit 6 oder 7 und dann genau, und dann diese wehmütigen, einfachen, über die man sich auch sehr streiten kann, ob man das überhaupt geht, aber natürlich geht's, wenn man da so connected ist über die Kindheit, ja, das waren die 70er.
Du hattest natürlich dann auch Zugang zu Instrumenten anscheinend. Also durftest du auch ans Klavier oder hat man
durfte,
dich dann...
Durfte, schrägstrich, musste, ja, wollte, musste, sonst ja, wie. Ja, ja, ich habe immer wieder angefangen oder versucht, Klavier zu spielen.
Also wie alt warst du denn, als du damit quasi anfangen musstest?
Der erste Unterricht war schon mit 6, aber ja. Ich hatte Pech mit Lehrern, würde ich sagen, am Anfang. Ich habe erst viele Jahre später meinen Lehrer getroffen, wo ich so gemeint, ach guck, du kannst dich über das Instrument ausdrücken. Du kannst dich auch über feststehende Noten, über ein Stück ausdrücken, selbst wenn das noch so einfach geschrieben ist. Ja. Beziehungsweise einen anderen Lehrer getroffen habe, der gemeint hat, nee, Marc, für dich ist das, glaube ich, nicht so gut mit den Noten. Spiel mal lieber so, guck mal, ich zeig dir mal ein paar Harmonien und da kannst du improvisieren. Ich war auch wahnsinnig faul. Ich bin auch heute noch wahnsinnig faul, würde ich sagen. Ich versuche deswegen üben.
Das glaube ich dir nicht.
Ist so, üben der gleichen Abläufe interessiert mich nicht. Vielleicht bin ich auch deswegen Schauspieler und nicht Musiker geworden, weil es da dann irgendwie, naja, weil ich immer noch so die Hoffnung habe, so ein bisschen bin ich da auch selber Autor. Klar, jetzt die Zeilen, aber ich erfinde das Ganze ja selber. Ich muss ja nicht üben und nochmals üben.
Aber vielleicht erklärt das auch deine Liebe zu improvisieren.
Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ja, die Faulheit. Nee, vielleicht, oder die, was heißt Faulheit? Es ist genau, und dann zu merken, nee, das ist ja eine besondere Form von, also so wie man keine Matheaufgaben machen will oder nicht immer die gleichen Abläufe üben, beziehungsweise, weil man denkt, das kann es doch nicht sein. Es kann doch nicht sein, dass da was anderes durchdiffundiert. Und ich sehe das bei anderen, doch, das kann sehr wohl sein. Du kannst eine ganz einfache Melodie, bist du die so beherrscht, ist einfach nur noch von selber passiert, ja, da braucht es natürlich ganz viel Übung, damit dieser Eindruck entsteht, damit es möglich ist, dieses Geschehen lassen.
Wie viele Jahre älter ist dein Bruder?
Naja, also genau, jetzt wäre so der Sibylle Berg-Moment, wo ich so anfangen würde, so Sachen zu erfinden und neu zu formulieren. Aber das stand doch schon mal anders im Internet und ich habe doch schon mal das gelesen. Nee, ich habe einen größeren Bruder, der ist knapp 11 Jahre älter als ich und einen jüngeren Bruder, der ist anderthalb Jahre jünger, genau. Und so.
Aber wenn man so einen viele Jahre älteren Bruder hat, dann ist das natürlich, dann kann man ja gar nicht anders als auch so ein bisschen zu dem aufzuschauen, ne? Oder?
Naja, musikalisch ist es vor allem, ist es fast ein bisschen, also vor allem Anfang der 80er gab es dann einen Einfluss, von dem ich, wo ich dann einige Zeit habe, mich gebraucht habe, mich zu lösen, denn Anfang der 80er wurde da viel Deutschrock gehört in meinem Umfeld. Und das hat mich wohl oder übel geprägt. Also mein erstes Konzert war ein Klaus-Lage-Konzert. Da war ich 12 oder 13, glaube ich, bei dieser unfassbar erfolgreichen Tour, wo er dieses tausendmal berührt. Genau. So auf den Schultern von meinem großen Bruder irgendwo in der Stadthalle. Ja. Und es gibt Schlimmeres, aber es gibt auch Besseres, wobei besser und schlechter ist, sind da ja nie Kategorien. Ich glaube, es geht dann wirklich gerade bei diesen ersten Konzerten eher um so, oh, hier passiert was, hier ist was so, Wolf Mahn habe ich gehört, 86 und so. Wobei in Erinnerung an dieses Wolf Mahn Konzert ist mir viel, viel mehr in Erinnerung als jetzt dieser Deutschrock, und dieser Versuch Rock mit deutschen Texten. Die haben als Zugabenblock, haben die so ein Medley gespielt aus lauter Soul-Stücken. Und zum Beispiel Soul Man von Sam & Dave gesungen. Und als ich das dann später im Original gehört habe, guck, Original und Fälschung, wo ne, jetzt irgendwie. Und das war dann auch prägend, genau, so manchmal über Umwege auf Sachen zu kommen. Ja. Also bestimmte Soul-Sachen, da stoße ich immer wieder drauf und merke so, guck mal, das ist so eigen, das ist schon geil. Da ist schon was drin, was so, man versteht, warum eine deutsche Band das gerne hätte, aber warum es bei einer deutschen Band trotzdem irgendwie, ich will nicht sagen, wie Marschmusik klingt, aber da fehlt irgendwas.
Ja. Gibt es denn, also dein Vater hat Klavier gespielt, aber gibt es denn noch andere Musiker in deiner Familie? Gibt es so einen Onkel oder eine Tante, die irgendwie im Chor gesungen haben oder Schlagzeug gespielt oder?
Na, wenig. Es gab also wirklich so elterlicherseits, die Älteren gibt es eine Prägung, die ist protestantisch und da gibt es dann, genau, bei der Großelterngeneration eher so Kirchenchorzeugs. Und auch in meinem Umfeld, wovon ich mich befreien wollte, was ich so diese, Kindergottesdienstwelt mit Gitarre und Herr, deine Liebe ist wie Gras und Ufer. Und da dann mit 15, 16 zu merken, so, nee, es muss wehtun, Musik muss muss auch kratzen und muss schräg sein. Mhm. Und die, gerade eben so meine Jugend, so die Lust auf Gitarrensounds, die halt irgendwie, ja. die preußische Ordentlichkeit zu brechen war dann groß, aber in der Familie selber gab's da wenig musikalische Umfeld.
Du bist 81, seid ihr nach Bilderstock, einem Stadtteil von Friedrichsthal im Saarland.
Unglaublich, was man da, also ich wusste ja. Gar nicht, das ist, ja, wer weiß, ja, kann sein, ja.
Ja. Also zumindest hast du dann deine Teenagerjahre dann im Saarland verbracht. Die nächstgrößere Stadt ist dann Saarbrücken natürlich. Potenziell 40 bis 50 Radminuten entfernt oder aber 17 Minuten mit dem Zug. Also es ist für dich als Teenager durchaus zu erreichen, ohne allzu große Probleme. Ist dann Saarbrücken die Stadt, in der du so als Teenager die meiste Zeit verbracht hast, wo du abgehangen hast, wo du Freundeskreis hattest?
Also mit dieser präzisen Minutenrecherche, die wirklich erstaunlich ist, hast du es eigentlich auf den Punkt gebracht. Es gab drei Möglichkeiten. Es gab das Fahrrad, gab den relativ zügigen Zug, der dann aber, ich glaube, der letzte fuhr die Woche über um 0.25 Uhr. Mhm. Dann gab es nochmal eine Stunde später den letzten Bus, aber der war viel länger unterwegs. Da war ich dann wirklich erst um 3:15 im Bett oder so. Aber natürlich, das war so die Oase, wo man hin konnte. Es gab dazwischen so ein paar kleinere Käffer, wo auch was los war. Aber so ab 14, 15 war ich dann vor allem in Saarbrücken. Und das ist schon eine sehr aufregende Stadt gewesen, weil das so angenehm undeutsch auch war, in diesem Dreiländereck zwischen Frankreich und Luxemburg und Deutschland. Und es deswegen eine sehr aufregende Szene gab. Es gab so zwei, drei alternative Kneipen. Wie wenn man das schon sagt, doch, das ist auch allein, das ist schon 80er Jahre sprechen. Wir sind in so eine alternative Kneipe gegangen. Ja. Alternative zu was?
Vielleicht Alternative zu so einer klassischen altdeutschen Kneipe, wo dann in der Jukebox nur.
Genau. Es gab eine Kneipe mit Jukebox gab es im Bingert. Das waren eher so die waren noch viel älter. Da waren so die 68er oder die Anti-AKW- und Friedensdemos organisiert haben. Und da gab es eine Version von der Internationalen, die fing so ganz ordentlich an. Und mündete dann in so ein Free-Jazz-kakophonisches Stück. Und wenn man den Wirt ärgern wollte, konnte man das auflegen für 30 Pfennig oder so, weil er das gehasst hat. Der Jupp im Bingert. Im Bingert gab es auch einen Sterbeverein. Da konnte man Mitglied werden, hat jeden Monat eine Mark gezahlt. Und die Abmachung war, wer stirbt, wenn einer zuerst stirbt, das ist im Sterbeverein, dann wird bei ihm. Also das sind eigentlich so Fantasien von alten, weißen Männern. Und wo ich dann als junger, weißer Jugendlicher daneben stand. Und dachte, ich bin auch Mitglied im Sterbeverein. Und der Jupp selber, der Wirt, war der Zweite, der dann gestorben ist. Dann ist, glaube ich, der Sterbeverein endgültig aufgelöst worden. Genau, aber es gab auch um die Ecke eine Kneipe, die gibt es, glaube ich, sogar heute noch. Ja. Heute heißt es Kureck oder damals Kurze Eck. Aha. Da war der, da fing so meine, da war ich dann schon 17 oder so, 16, 17, meine Punk- und Hardcore-Zeit an. Wobei im Saarland ist man dann auch zu spät für alles.
Ja.
Dann ist, ich meine, mit Ende der 80er war ich zu jung für Punk, das war eigentlich schon wieder vorbei. Und für Hardcore war ich noch so ein bisschen jung. Also es gab eine Band in meinem Umfeld, Crowd of Isolated, die hatten, die sind getourt Anfang der 90er durch Ostdeutschland, durch den neuen sich auftunenden, durch die blühenden Punk-Landschaften. Und bei denen im Vorprogramm haben wir gespielt, Frühjahr 1990 oder 89 oder so. Mhm. Das waren Freunde und wir hatten ganze 5 Stücke, meine Band oder unsere Band Ignaz und hatten diesen einen Auftritt da und haben als Zugabe den ersten Song dann nochmal gespielt. und das war wirklich an der Schnittstelle, würde ich sagen, zwischen Punk und Hardcore. Wir hatten einen unfassbar guten Schlagzeuger, wahnsinnig schnell, präzise, den wir versucht haben nahezulegen, spiel doch bitte einfach mal den Beat einfach durch. Du musst nicht nach jedem zweiten Takt nochmal, spiel einfach mal den Beat durch. Ja, weil der Gitarrist war auch noch gut, der Bassist war ziemlicher Autodidakt und ich war so da irgendwo in der Mitte.
Ja, aber du warst der Sänger?
Ich war natürlich
der Frontmann. Hast du auch die Texte geschrieben?
Ich habe da auch so ein paar Texte geschrieben.
Waren die auf Deutsch oder auf Englisch?
Die waren auf Englisch, weil man das irgendwie und cooler fand auf Englisch.
Warum bist du der Sänger geworden?
Warum bin ich
Wenn ich da so mal so Markus Lanz-mäßig hier mit dem Finger...
Wie hast du dich gefühlt dabei?
Wie hast du dich gefühlt Sänger?
Warum,
als Sänger?
Warum der Sänger? Wenn ich mir mal was vorstelle, das war vor vielen Jahren mal... jemandem, die mich interviewt hat, gesagt, ja, Waschke würde ich sofort als Frontman sehen. Und der Typ, dem sie das erzählte, der mochte mich wohl nicht so. Der sagte, Marc Waschke, den sehe ich eher so als Keyboarder. Was ich eine ganz schlimme Beleidigung finde. Aber was ist Beleidigung? Der Keyboarder, ganz wichtig. Es gab schon alles andere. Die hatten einen Sänger gesucht einfach. War schon alles da und ich sah mich auch am ehesten als Frontman. Ich war instrumental, ich konnte ein bisschen Gitarre, ein bisschen Bass. Ich halte mich auch für keinen schlechten Schlagzeuger, aber richtig in einer Band hätte es nicht gereicht. Und,
wie hast du eigentlich ausgesehen? Also in so Hardcore-Bands ist halt so, dass man ja oft so die Haare abrasiert, ne? Also so diese klassische, Hardcore-Glatze, glaube ich, sagt man. Also das ist halt ist nicht Skinhead, aber eben kurz geschoren.
Oder Sharpskin. Ja. Skinhead against Racial Prejudice.
Ja, stimmt, natürlich.
Ganz wichtige Zeit. Ja. Nee, es war so, wie ich absolut in between. Unser Bassist, der heute sehr kurz nur noch geraspelt trägt, weil da nichts mehr nachwächst, hatte damals so ganz dünne kleine Dreadlocks, würde man heute aus unterschiedlichsten Gründen natürlich auch gar nicht mehr machen. Es war so diese Dreadlock-Zeit, ich hatte beides. Ich hatte eine Zeit lang auch so halb verfilzte blonde Matte und zerrissene Jeans und Chucks und blau-weiß gestreifte T-Shirts. Mhm. Und dann irgendwann die Haare auch einmal richtig raspel kurz geschnitten und kurz so eine Straight-Edge-Phase eingeläutet, die, glaube ich, fünf Tage bei mir gehalten hat und dann habe ich wieder weitergesoffen. kein Fleisch finde ich ja nach wie vor immer noch sinnvoll bei Straight Edge, aber kein Sex finde ich am beklopptesten. Ja. Keine Drogen.
Ja, ich glaube, es geht ja eher darum, dass man nicht wild mit allerlei Menschen herumfickt, sondern dass man einer Person quasi treu ist. Aber das ist natürlich auch eine Sache, die vielleicht auch nicht mehr so recht zeitgemäß ist. Ian MacKay von Minor Threat, der ja diesen Straight Edge Song geschrieben hat.
Dreimal live gesehen, glaube ich.
Jetzt bin ich aber ein bisschen neidisch.
Ja, das war die 19... dreimal in Frankfurt und in Süddeutschland mal irgendwo in zweimal, glaube ich. Und No Means No, das war auch so meine, meine Helden, die sind wir hinterhergefahren.
Ja. Aber das sind ja auch die Hardcore-Bands, die das musikalisch auf ein anderes Level gebracht haben, weil sie eben wirklich musikalisch waren und wirklich fantastische Musiker waren.
Total.
Da habt ihr euch dann vielleicht auch dran gehängt. Oder zumindest euer Schlagzeuger, der nicht stillhalten
wollte. wir alle so. Naja, und die, ich sag mal, die Kids, die dann nochmal so ein, zwei Jahre waren, die auf so möglichst hart standen und so Agnostic Front. Und da habe ich mich in Saarbrücken an der Bushaltestelle habe ich einmal einen Dialog mitgekriegt. Fugazi ist doch kein Hardcore. Wüsste dann, natürlich, das war denen zu soft, das war fast Popmusik. Ja. Und Fugazi fand ich gerade, oder Fugazi, wie wir immer gesagt hatten. Unglaublich berührend in dieser, auch an dem, heute würde ich sagen, waren mir damals vielleicht nicht so bewusst, in dem Bild von Männlichkeit, wofür die standen. Die hatten zwar auch fast alle, nicht alle, der Sänger nicht, der Bicciotto, die hatten nicht alle diese kurzen Haare, sondern hatten auch was sehr Zerbrechliches. Mhm. Die brachten was fast geradezu Feminines manchmal mit in der Härte und in der Art, wie sie zusammengespielt haben. Bei No Means No, die ich eben auch sehr schätzte, nur drei, Schlagzeug, Bass, Gitarre, diese zwei Brüder, die immer den Gitarristen ausgewechselt haben. Und die auch so die keinen Bock hatten auf diese Rituale in dieser doch sehr maskulin dominierten Hardcore-Kultur. Bei No Means No jemand auf die Bühne sprang zum Stage-Diven, dann hat der, ich komme jetzt auch nicht mehr auf den Namen, der Bassist von No Means No, hat ihm einen Tritt in den Arsch gegeben und dann flog der einmal runter, aber nicht so, wie er wollte. Hier gibt es kein Stage-Diving. Nicht im Sinne von, uns gehört die Bühne, sondern es gibt Frauen unten im Publikum, die keinen Bock haben, wenn ihnen irgendwelche verschwitzten Chucks auf den Kopf knallen und sie deswegen die Musik nicht mitkriegen. Das mochte ich immer sehr und ich mochte überhaupt in dem ganzen Bereich dieses Pogo-Getanze war mir immer zuwider. Ja. Es gab eine andere Band, ich komme gleich drauf. Shudder to Think. Die hatten Hardcore gespielt, die haben so Sachen auch nachgespielt, Jimi Hendrix Zeug.
Und der Sänger hat immer so ganz hoch gesungen.
Genau, da kam ja schon so fast Art-Rock, also das war ja Art-Rock-Hardcore fast.
Genau. Schon, und stand auf der Bühne in ganz kurzen Lederhosen mit ganz hohen Lederboots.
Ja.
Und ich dachte, so intuitiv merkte ich, das ist mir viel näher als dieses, ich bin so hart, ich bin so krass, Alter, mir kannst du gar nichts.
Ja. Ja, das ist halt so, dass es da so Scheuklappen gibt und dass es halt manche, also es so die Szene-Polizei gibt, die dann meint, festlegen zu müssen, wie das alles zu sein hat.
Ja.
Aber dass Hardcore ganz vieles sein kann, genauso wie ja auch Punk ganz vieles sein konnte und ganz viele Möglichkeiten hatte. Und dass es ja gerade Punk war, sich herauszufordern, was anderes zu machen, Dinge mit einzubeziehen, die so vorher nicht da waren. Das ist ja eigentlich der Gedanke des Punk und im Zweifel auch der Gedanke des Hardcore, was ja nur danach gefolgt
ist. Absolut. Ja. Ich finde, also man vergisst, es ist auch gerade so schade, dass es so in den kulturellen Kanon so wenig davon hängen geblieben ist, von diesen Grundansätzen, die du da eben so schön immer benannt hast.
Ja.
Wenn man heute, ohne irgendwem zu nahe treten zu wollen, aber das Bild von Punk erschöpft sich so heute im allgemeinen Bild, so wie das Bild von Märchen mit Hänsel und Gretel, wenn man jemanden vom Supermarkt sieht mit einer Nietenjacke, das ist dann ein Punk. Nee, das hat nichts mit Punk zu tun. Das ist dann, finde ich, für mich wie oft nur noch so ein äußeres Überbleibsel, so ein Insignium, was aber nichts mit dem eigentlichen, mit der Essenz, mit dem sich grundsätzlich den Zweifel, was ich auch politisch heute wieder so wichtig finde, dass man den Zweifel zelebriert und das in Frage stellen von all dem, was mir so überliefert wird und als so ist es halt und so macht man das.
Aber du bist natürlich jetzt ein paar Jahre älter und manchmal blickt man so ein bisschen kritisch auf seine eigenen Jugendjahre zurück und was man da so gehört hat oder man wächst so aus einem bestimmten Sound raus.
Ja.
Ist das so, dass du durchaus nochmal eine Fugazi-Platte auflegst oder aber, dass du sogar irgendwie mehr oder minder immer so ein bisschen dabei geblieben bist? Nach Fugazi kam ja irgendwann dann At the Drive-In, wenn man so will, die Ähnliches verfolgt haben, ähnliche Ansichten hatten, ähnliche Ansagen gemacht haben, wenn jemand meinte, stage-diven zu müssen und so weiter. Und heute gibt es da Turnstyle, die Hardcore-Band, auf die sich gerade alle einigen können, die so eine Verti Music Hall voll machen. Bist du da irgendwie noch beigeblieben? Hast du da noch so ein C drin? Interessiert sich das noch? Weil es ist ja interessanterweise, wenn man in seiner Jugend Punk oder Hardcore war, ist das so eine Sache, die ja oft irgendwie so ein bisschen in Grundzügen einen das ganze Leben lang begleitet, habe ich manchmal den Eindruck. Kannst du das unterschreiben?
Naja, anders. Also ich hab bestimmte musikalische Entwicklungen irgendwann weniger verfolgt, auch weil bei mir dann so die, ich hatte auch eine Phase in meinem Leben, als ich auf die Schauspielschule kam, wo Musik ein bisschen unwichtiger wurde im Sinne von, dass ich das jetzt so mich reingekniet habe und alle Specials kannte, aber das, worüber wir eben sprachen, so das, was ich mit dem die Worte sind also furchtbar, mit dem rebellischen finde ich ganz falsch, aber mit dem Infragestellen des Gegebenen so und mit dem, auch vor allem dem Gefühl, was sich einstellt beim Hören von einer bestimmten Musik, so das blieb halt. Es gibt bestimmte Bands, die habe ich über die Jahre auf jeden Fall verfolgt. Melvins gehören für mich dazu. Ich gehe regelmäßig zu, wenn sie denn mal irgendwo, wenn ich
warst du gerade im Metropol zufällig?
Das konnte, habe ich nicht geschafft, weil ich selber arbeiten muss. Es ist ein Unding. Für mich eine der wichtigsten Bands in den Nullerjahren war auch Phantomas, diese Superband mit Mike Patton, wo ich auch hinterher bin. Und wo ich genau auch gerade da in diesem, da gibt es schon wieder ein anderes Männlichkeitsbild, so, da gibt es immer andere Fragen, die sich auftun.
Ja, ja.
Aber es gab andere Spezialisten. Ja. Ich habe zum Beispiel einen Techniker von der Schaubühne, wo ich übrigens viel länger als 2008 war. Ich war dann nur Gast und dann war ich nochmal 10 Jahre im Ensemble.
Okay. Okay.
Aber der hat mir im Saarland gab es dieses Fanzine von Moses. Das Zapp. Und Und das hatte für mich, einerseits fand ich das spannend, dass es immer noch gab, aber da gab es auch so einen Kult drum so ist es und so ziehen wir uns an und so gehen wir dann auf die Konzerte und so gehen wir St. Pauli gucken und das fand ich irgendwie wahnsinnig langweilig so.
Okay.
Und wenn er mir das Zeug hinterhergeschickt hat, kann alles sein, aber ich entdecke das, was ich damals bei Punk spannend fand.
Ja.
Genauso, wenn ich heute wie letztens eine portugiesische Fado-Sängerin gesehen habe und dachte, boah, das ist so radikal oder so bringt so, oder einen Buto-Tänzer, den ich in den 90ern in Berlin gesehen habe, mit einer ganz schrägen, einfachen, brutalen Musik und der Feier der Zerstörung und der Auflösung und des Todes und gleichzeitig des Lebens da drin, das hat für mich immer mit mit archaischen, heute würde ich sagen, auch mit spirituellen Fragen zu tun und nicht nur mit einer bestimmten Kultur, die man, mit der man sich umgibt. Ne?
Eine kleine Frage noch. Gießt dir gerne.
Also, gießt dir doch einen Dankeschön, Dankeschön.
Ignaz, ohne Tee. Wonach habt ihr euch benannt?
Also naja, nicht nach jemandem. Es gab damals, für die, die um die 50 rum sind, werden sich noch erinnern, einen Landwirtschaftsminister einer konservativen Partei in Deutschland, der hatte diesen Vornamen und bestimmt haben wir uns nicht nach ihm benannt. Mhm. Es gab auch so ein paar Bands in unserem Umfeld, eine Funpunk-Band im Saarland, die hieß Peter und wir waren halt Ignaz. Da gab es dann noch einige mit so Vornamen, Namen. Und das fanden wir cool. Ich mochte das gerade, wobei der Ignaz, genau, der Politiker, der war, glaube ich, mit TZ. Ich weiß es nicht mehr. Und dann gab es, gibt es noch dieses, es gibt mehrere Referenzen, dieses Tucholsky-Pseudonym Ignaz Wrobel, wenn mich nicht alles täuscht. Und ein, zwei andere Sachen, aber genau. Und es klang cool. Ja. Aber die haben weitergemacht mit einem anderen Sänger, der zum Teil meine Texte übernommen hat. Meine Texte, wenn man dann auch so. Für mich, ich habe sehr schlecht Englisch gelernt am Anfang in den 80ern.
Ja.
Was ich auch spannend finde, du kommst dann nach Berlin in den Nullerjahren und lernst eigentlich in den Clubs und so Englisch, weil alle Englisch sprechen. Und damals schrieb ich die eigenen Sachen in diesem, fast in dem Fantasie-Englisch, wie man so als Kind gesungen hat, ne? Enzo Paney, Enzo Mania, Enzo Gualdia, Ene, Hessen, Ein bisschen besser war es schon, aber nicht viel.
Beim Fall der Mauer, da bist du 17 Jahre alt und dann machst du etwas später dein Abi, dann den Zivildienst und dann gehst du ab 91 nach Berlin. Oder hast du das Abi und Zivi hier gemacht?
Zivildienst war Abi mal im Saarland und dann habe ich Zivildienst auch im Saarland gemacht. Ja. Ich bin so 94, 95 rum bin ich nach Berlin gekommen,
Um Philosophie zu studieren.
In Saarbrücken habe ich noch ein bisschen studiert, aber ist halt diese Phase, wer sich daran erinnern kann, der hat sie nicht erlebt. Nee.
Aber war das hauptsächliche Ziel, das Studium oder grundsätzlich einfach in Berlin zu sein?
Nach Berlin bin ich tatsächlich wegen der Schauspielschule gekommen, weil ich unbedingt auf die Ernst-Busch-Schule wollte.
Das heißt, du hast eigentlich in Saarland angefangen, Philosophie
zu studieren. Genau. Ich war noch in Saarbrücken, ein bisschen am Studieren und ein bisschen Zivildienst.
Ja.
Und habe gemerkt, es macht überhaupt keinen Sinn, direkt nach der Schule in so ein verschultes Studium rein, Komparatistik und Philosophie.
Ja.
Was schade ist, dass ich das eigentlich nicht weiterverfolgt habe, weil mich am Spielen, beim Spielen selber fehlt mir immer genau das, was es eigentlich im Studium mir noch gegeben hätte. Nämlich sich in andere Richtungen ausstrecken und die Welt nicht nur spielerisch befragen. Aber was Berlin zu bieten hatte oder was da los war, viele sind auch aus dem Saarland, ein, zwei Freunde sind, schnell rüber, zack, da Tacheles, was da los war. Also diese jetzt hochgentrifizierte Ecke, das war der Wahnsinn.
Ja eben, ich meine, du kommst halt 91 nach Berlin. Ich meine, das ist das Jahr auch, in dem zum Beispiel Nirvana ihren riesen Durchbruch haben, Alternative Rock ein riesiges, weltumspannendes Phänomen wird. Du hast die Melvins gehört, die Nirvana haben Melvins gehört.
Zusammen Sachen aufgenommen, genau.
Ja, genau. Kurt hat mit Buzz Osborne zusammen gewohnt, Buzz hat ihm Mixtapes aufgenommen und so weiter und so fort. Genau. Parallel erfand sich das junge, geeinte Berlin neu.
Na.
Es gab illegale Raves in irgendwelchen Kellerclubs und so weiter. Es war eine wilde Zeit. Wie hast du die denn erlebt als junger Student aus dem saarländischen Kaff, der jetzt dann plötzlich... in dieser jungen, großen, wilden, neu geeinten Stadt war?
Naja, so in drei Richtungen gleichzeitig ausgestreckt. So, das eine war, ich war auf dieser tollen Schauspielschule, wo ich unbedingt hin wollte, die einerseits aber auch noch geprägt war, unglaublich vom Osten, die war auch ganz am Stadtrand. Jetzt ist die mitten in der gentrifizierten Mitte von Berlin. Ja. Also, denkt, Leute, wie wollt ihr noch Arbeiter spielen? Da wohnt kein Arbeiter mehr und keine Arbeiterin. Und in Schöne Weide draußen, wenn man dann mit der S-Bahn raus musste, wo man erstmal wirklich aufpassen musste, dass man nicht von den, damals gab es noch richtige Skinheads, beim Aussteigen verprügelt worden ist. Und man hat das Gefühl, das ist noch eine DDR-Schule, obwohl es Mitte der 90er war, war das alles sehr geprägt und das roch auch noch so. So, und dann gleichzeitig in den Stunden, die man frei hatte, es war wirklich schon durchaus ein hartes Schauspielstudium, ist man in der Mitte, was weiß ich, in den Eimer gegangen, in so Kellerbars in der Rosenthaler Straße. unvorstellbare Clubzustände oder nach Friedrichshain in irgendwelche Kellerbars und Tacheles abgestürzt. Und dann gab es Ende der 90er ein Projekt an der Baracke des Deutschen Theaters, so eine kleine Spielstätte von Ostermeier, der später die Schaubühne übernommen hat.
Ja.
Da habe ich sehr früh auch ab 97 mitgemacht und da passierte nicht nur Theater, sondern da sind auch Leute hingekommen, die improvisierte Musik gemacht haben, die Tanz und Theater zusammengebracht haben. Und es gab diese Möglichkeitsräume, gab es an sehr vielen Ecken.
Ja.
Und es war noch möglich, mit wenig Kohle in der Stadt zu überleben, mit ein, zwei Barjobs, drei, vier unterschiedliche spannende Projekte am Laufen zu haben.
Mhm.
Genau, aus dem jetzt all das passiert ist, was der Kapitalismus wieder konsumierbarer für uns gemacht hat.
Ja, du wolltest ja, deshalb, ich habe mich eh gewundert, dass du dich tatsächlich erst an Philosophie ausprobiert hast, weil du ja schon als Kind eben Theater gespielt hast, dann später diese Gruppe 63 hattest. So eine,
ja,
dann
so mitgespielt, genau. Ja. Also, die gab es, da habe ich mitgemacht. Ja.
Und dann habe ich mich erst gewundert, dass das Schauspielstudium wirkte erst wie so eine zweite Wahl, was es ja eigentlich gar nicht tatsächlich ist, wie du mich gerade mehr oder minder aufgeklärt hast. Als Schauspieler, da musst du ja glaubhaft verkörpern, oft Dinge zu können, die du vielleicht gar nicht beherrschst.
Mhm.
Und deshalb gibt es ja meist eine Art Rundum-Ausbildung. Das heißt, du lernst so ein bisschen tanzen, du lernst ein bisschen singen, sprich musikalisches Gespür ist ja für so eine schauspielende Person durchaus von Vorteil. Wie sah es denn mit deinen musischen Erfahrungen während des Studiums dann aus? Hast du da Dinge dazugelernt und musstest du Stücke pauken, die du dann vortragen musstest und so weiter?
Also es ist erstmal ein Geschenk, was es da an Unterrichten gibt oder gab. Du hast so ab dem zweiten Studienjahr Einzelgesangsunterricht, es gibt Musikunterricht in der Gruppe. Und die Art, wie man dann, so klassische, nicht klassische Lieder, aber so nach Ernst Busch ist die Schule benannt und von dem gibt es ganz tolle Musik, Kurt Wallbrecht mäßig. Das heißt, das ist so zwischen Schauspiel und Singen, gestisches Singen, dass du einfach nicht einfach nur ganz toll die Töne irgendwie triffst, sondern auch mit dem Song was erzählst.
Ja.
Dass du den Song benutzt, um eine Figur vielleicht sogar mit darzustellen oder mit rüberzubringen. Das steht ja so im Fokus der Schule und das war für mich eine ziemlich geile Erfahrung zu merken, es geht hier nicht um Virtuosität, sondern es geht immer um Geschichte zu erzählen. Das ist auch das, was du eben meinst mit Schauspiel und Philosophie. Dieser Widerspruch, ich fand immer, nach wie vor, heute auch, ich finde schauspielerische Virtuosität genauso langweilig wie rein musikalische, wie toll der das gespielt hat, ist ja irre. Ja, wie toll der den irren Verrückten oder den Serienmörder oder sonst wie gespielt hat. Das langweilt mich so.
Ja.
Mich regt viel mehr an, wenn ich sehe, wie jemand aussteigt und vielleicht so bei einem Film kurz in die Kamera ein Knipsauge macht, so wie Arno Frisch in Funny Games damals bei diesem Haneke-Film.
Ja.
Und dann denkst du, der absolute Horror, aber er knipste. Oder ein Gitarrist, der sich total verausgabt und du merkst, er könnte aber eigentlich noch viel, viel mehr. Und er macht es auch. Es muss nicht. Du musst nicht alles geben. Und bei der Schauspielerei eben auch zu spüren, es geht nicht darum zu zeigen, guck, wie toll ich jemand nachmachen kann, jemand anders sein kann, sondern wie ich die Welt, so wie ich sie wahrnehme, reflektiere, gemeinsam mit anderen zusammen.
Mhm.
Und da entsteht was im besten Sinne, wenn es gut klappt, größer ist als die Summe der Teilchen.
Ja.
Und eine andere, den Blick aufs Alltägliche schärft, wo man das Unheimliche im Alltäglichen wahrnimmt, wo man das Abgründige im scheinbar Normalen irgendwie mitkriegt. Das interessiert mich immer, deswegen fällt es mir schwer, mich dann so in einer Kunstform überhaupt zu verorten.
Ja, beim Schauspiel und gerade auch beim Theater, da kommt es ja auch immer wieder auf Rhythmus an. Und du hast ab 1999 viel Theater gespielt. Gab es da Stücke, in denen Musik so eine übergeordnete Rolle gespielt hat und die dir dann auch so in den Rhythmus geholfen hat?
Grundsätzlich bei den frühen Inszenierungen an der Schaubühne hat Musik eine große Rolle gespielt. Ich sag mal, so Sachen, die reingespielt wurden, wo wir plötzlich eine Choreografie gemacht haben bei Personenkreis 3.1 und 20 Leute, die auf einer U-Bahn-Station stehen und vorher noch wirrst miteinander geredet haben, auf einmal eine gemeinsame Choreografie, so eine ganz einfache Bewegung machen.
Ja.
Das waren sehr berührende Momente, fand ich, sowohl für uns als auch für das Publikum. Es gab aber auch Genau, es gab ein anderes wichtiges Stück, Feuergesicht, wo wir eine Sexszene auf der Bühne hatten. Ich habe einen 18-Jährigen ja. gespielt und die Kollegin 15-Jährige. Und wir haben auf Van Halens Jump ja. eine ganz lange ja. Liebesszene gespielt mit ja. Kondomüberstreifen unter der Bettdecke und vollgespuckt wieder in den Zuschauerraum werfen und wieder zurückholen. Ja. Und da gingen, glaube ich, bei meinem Zuschauer wie bei uns sehr viele Assoziationen ja. hoch, wenn man dieses Stück, was man eigentlich nicht gut finden kann, aber irgendwie ja. hat es dann doch auch was ja. einen berührt und bestimmte Seiten zum Schwingen bringt. Das wäre ohne die Musik nicht denkbar gewesen, ja. Und gab andere Sachen, wo es sehr viel um Rhythmus ging und um was weiß ich, Stampfen auf der Bühne in bestimmten. Sie spüren aber, ja, ich finde auch beim Sprechen grundsätzlich spannend, wie das wie der Rhythmus helfen kann, um an was ranzukommen, aber wo er vor allem hilft, an was an unterbewusste Sachen, an Tiefen ranzukommen, die ja. du halt zurückhältst. Ja. So, ja.
Du hast 2019 mit dem wirklich sehr interessant betitelten Ich ist ein anderer, dieses Wir bin nicht eine Pfeife, in Klammern Metaware, an der Schaubühne Berlin ein Solostück inszeniert oder eher immer wieder improvisiert. Und da singst du auch. Was singst du denn da?
Das war so die einzige Struktur. Der Abend ging ungefähr 1,5 Stunden und als Struktur hatte ich mit dem Musiker zusammen, Oliver Urbanski, haben wir uns auf ein paar Songs geeinigt. Die Ursprungsidee war, ich wollte nur einen Song bringen, weil der mit meiner frühen Teenagerzeit zu tun hatte, so mit 12, von Freddie Mercury, I Want to Break Free zu singen. Und meine elektrische Zahnbürste zu Hause, die hatte so einen Ton. Und meine Idee war, dass ich die ans Mikro halte, I want to break free. Und auf diesen Ton, dass ich Musik singe, das habe ich ihm erzählt. Er hat gesagt, nein, ich komme mit auf die Bühne und wir machen das, wir singen das richtig. Dann haben wir neben dem Song noch gesungen von Mike Patton in der Version Easy, was er Lionel Richie auch gemacht ja. hat. Und ich habe noch von Ernst Busch ein Lied gesungen und ich habe was ich auch mal sehr spannend finde, so diese Genre-Durchbrechung oder gerade die Musik, genau, wie vorhin mit ABBA, die man so in der Kindheit hörte und die von Udo Jürgens einen Song gesungen, nämlich Ich weiß, was ich will. Der lief irgendwie, den hatte ich auf Kassette, als ich 7 oder 8 war im ja. Ruhrgebiet. Ja. Auf der einen Seite war, glaube ich, Genghis Khan ja. und auf der anderen Seite war dieser Udo Jürgens-Song. Und sowas wie Jacques Brel oder so gibt es nicht in Deutschland. Und Udo Jürgens, ich bin echt kein Fan, echt nicht. Aber der Song, wenn ich den selber heute singe oder ja. hören tue ich ihn nicht mehr, macht auch was mit mir in aller Widersprüchlichkeit. Ich finde immer das interessant, was man eigentlich nicht aushält, aber was trotzdem ein, oh Gott, was zum Schwirren bin. Genau, genau, aber finde ich da am besten zu. Das ist eigentlich nicht zum Aushalten, aber es, naja. Anyways, diese Songs hab ich gesungen ja. und ganz zum Schluss habe ich bei einigen Vorstellungen auch noch mit meiner Tochter einen Song zusammen gesungen im Duett aus The Greatest ja. Showman. Auch so eine wahnsinnig kitschige Nummer, aber auch da mit dem Performen der, ja. in der Einfachheit, also diese Karaoke-Situation, ja. was mit dem Musiker entsteht, was anderes, als ja. wenn man jetzt die Musik abfeiern würde.
Wie alt ist denn deine Tochter schon?
Die ist auch schon fast erwachsen. Ja,
okay, gut. Dass du improvisorisch auf der Bühne stehst, das hat bei dir ja schon eine lange Tradition. Von 2002 bis 2005, da trittst du regelmäßig einmal im Monat bei Anjas Rock'n'Roll High School im einstigen Berliner Club White Trash mit so einer ja, Spoken-Word-Improvisation yes. oder so auf. Und bei der titelgebenden Anja, da handelt es sich um die Künstlerin und Autorin Anja Gsott-Schneider. Was hat es mit dieser Rock'n'Roll High School auf sich?
Also wirklich, I'm deeply impressed, wie der Franzose sagt, was du alles aufgetrieben hast.
Ach,
das war eine der schönsten Aktionen nach überhaupt. Es gab in einem alten White Trash, in der ja. Tourstraße, lange ja, bevor ja, sie ja. dann so wie ja. Kommerziell wurden und genau, in die Schönhauser
genau,
gezogen sind.
Die Schönhauser, genau.
Die Anfänge, die ja. wirklichen Punk-Anfänge, wo nachts um 2:30 eine Kopenhagener Tanzgruppe zu 15 nackt auf den Tischen getanzt hat, aber sich niemand drum gekümmert hat, weil man eben in der Torstraße war. Man hat vielleicht kurz geguckt, er steckt sich gerade die Ketchupflasche wohin? Okay, alles klar. Und man hat weiter gegessen, in den Burger gebissen und dem DJ zugehört oder geschaut, ja. der auch sein Ding über das Dingelängeling wie über das Streichen ließ. Und dort gab es einmal die Situation, dass ich, als sie zumachten morgens, habe ich auch so rumimprovisiert. Und der eine Betreiber, der Wolfgang Sinnhardt, der jetzt das Drei Schwestern im Kreuzberg betreibt, sagte, guck mal hier, ich habe ein Buch gefunden, weil du dich gerade so aufregst über Konstantin Wecker, Uferlos. Ein Buch von Konstantin Wecker, wo er seine Koks-Sucht verarbeitet hat. Und daraus entstand die Idee, komm, wir machen eine Lesung. Wir machen eine Lesung aus dem Buch und da fand ich noch ein Interview mit Reinhold Messner. Das ist ähnlich wie mit der, was ich eben musikalisch beschrieb. Du gehst in dieses Interview rein oder in diese Konstantin Wecker-Zeilen und denkst, es ist nicht zum Aushalten, diese selbstgefällige Scheiße. Und dann gibt es Stellen, die sind so berührend und so stark. Und daraus entstand die einmal im Monat stattfindende Veranstaltungsreihe mit der Anja. Die hat ein bisschen aufgelegt und ich habe ein Mikro improvisiert und bin durch den Laden gerannt. Die einzige Regel war von Wolfgang, wenn jemand ein Problem damit hat, schick ihn zu mir, ich schmeiß ihn raus. Und es war der traumhafteste Intendant, den man sich vorstellen konnte. Es war, schwankte zwischen genial und nicht ganz so genial.
Aber die titelgebende Rock'n'Roll High School hat natürlich nichts zu tun mit der Musical-Komödie mit den Ramones von 69.
Doch, Anja hat den Titel rangeholt und hat durchaus Ramones immer wieder reingeworfen, aber auch ansonsten den Rock'n'Roll, ich sag mal, als Schule des Lebens heraufbeschworen. Ja. Aber ich habe da weniger gesungen. Genau, das hatte eher mit den musikalischen Einwürfen von ihr zu tun. Denn Intervention würde man in einem künstlerischen Zusammenhang sagen.
Aber du hast in den vergangenen 8 Jahren als Robert Caro in bisher 18 Fällen im Tatort ermittelt. Und eine Figur derart lange zu verkörpern, ist natürlich auch immer eine Chance, diese dann auszuformulieren und die Eigenheiten und Charakteristika mitzugeben. Hast du dir Gedanken gemacht, wie das Privat- und Vorleben von Caro aussehen könnte? Der Figur vielleicht sogar so einen persönlichen Soundtrack spendiert? Sprich, was hört Caro für Musik?
Ja. Ich habe das immer wieder versucht und habe mich mit mir selber nie einigen können auf was, das ist es jetzt wirklich so, sondern das war von Film zu Film unterschiedlich. Also es gab einen Film, da habe ich gemerkt, der stand auf so, da passte so unglaublich gut so frühe elektronische New Wave Musik aus England und dann gab's Momente, da passte sehr harter, schneller, sowas wie die frühen Ministry Sachen oder so Industrial Zeugs. Es gibt schon, genau, es gibt so eine, das Schlagzeug kann ruhig metallisch klingen kann ruhig einen Beat durchhauen. Ja. Und dann gibt es aber auch eine ganz große Sehnsucht. Es gibt so eine italienische Ambient-Musikerin, die lebt, glaube ich, in Berlin, Caterina Barbieri, die habe ich vor einiger Zeit entdeckt, die arbeitet mit diesem alten analogen Synthesizern und das passt auch sehr gut. Aber genau, es ist auch da nichts Fixes, sondern immer in Bewegung.
Ich gehe mal davon aus, dass es als Schauspieler ja nicht schadet, oder als Schauspielerin, auch entsprechend viel Theater, Filme und auch Serien zu konsumieren, um auf dem Laufenden zu bleiben und was es so gibt und was das taugt und inwiefern überhaupt alles so möglich ist und einen vielleicht auch die eigene Arbeit befruchten könnte oder kreativ anspornen könnte. Geht dir das bei Musik auch so? Also bemühst du dich, auf dem Laufenden zu bleiben und hast du immer so ein offenes Ohr? Ist das so, dass du immer noch Musik hörst? Und wenn ja, ist das dann so dein Wahlmedium Schallplatte oder konsumierst du per Streamingliste?
Das sind Wellenbewegungen. Es gibt so Zeiten, wo ich merke, boah, ich krieg gerade gar nichts mehr mit. Und dann gibt es Zeiten, wo ich alles aufsauge, was ich mitkriege. Ich muss gestehen, genau, ich saug das dann eher aus dem Netz raus. Und wenn ich so merke, ah, das ist jetzt was wirklich, das ist wie ein Buch, was man im Regal stehen habe, dann gibt's das auch mal auf Vinyl. Ja. Aber fing ich an, die alten CDs zu sortieren, genau aus der Zeit. Ja. Und auf einmal, ich hätte nie gedacht, dass ich zu diesen hässlichen, schlimmen Dingern so einen schönen Zugang nochmal entwickle. Ja. Und bin so froh, dass ich sie nicht doch weggeworfen habe vor, weiß nicht wie viele Jahren, als die alle aussortiert wurden. Ich finde irre, wie das die relativ große Verfügbarkeit so nicht unbedingt gemacht hat, dass ich bestimmte Sachen anders entdecke. Es gab früher ein paar, in Anführungsstrichen, Geheimtipps oder so, über die bin ich noch über Radiosendungen gekommen oder Freunde, die mir aus Süddeutschland irgendwie was geschickt haben. Und die letzte Zeit, manchmal passiert es dann auch, dass ich sogar über die bekloppten Streamingdienste Tipps gewinne. Fuck, da wäre ich sonst nicht drauf gekommen. Jetzt diese eine japanische Zwei-Mann-Band, deren Titel ich nicht lesen kann, ja, aber die unfassbar geil klingen. Ja. Weil das ist überhaupt, das würde ich sagen, so eine Erfahrung die letzten Jahre, dass ich da viel, viel, viel wählerischer so geworden bin bei dem, was ich mehrmals hören kann und merke, es muss einfach so extrem stimmen. Es gibt einen Produzenten, der heißt Ott, der macht so hat so Psytrance-Platten mitproduziert und hat selber 4, 5 Platten gemacht. Die kann ich rauf und runter hören und alles was mir dann der Streamer sonst noch vorschlägt, guck mal, das wäre ähnlich wie, ist nicht zum Aushalten, ist nicht zum Ertragen, wo ich froh bin, dass ich den Algorithmus da anscheinend noch nicht ganz treffe.
Lieber Marc, ich danke dir herzlich für das Gespräch.
Ich kann mich nur anschließen. Ich bin wirklich nochmal. Also du hast den Zettel abarbeiten können. Wir haben ein paar Sachen sagen können. Ich habe relativ ehrlich vieles beantwortet. Ja. Und danke dir auch.
Dankeschön. Geehrte Zuhörerinnen, Zuhörer und alle irgendwo dazwischen, wenn ihr auf dem Laufenden bleiben wollt, gar neugierig seid, wie welcher meiner Gäste ausgesehen oder in welcher Situation das Gespräch stattgefunden hat, sollte dafür den Instagram-Kanal des Visions oder Mint Magazins abonnieren oder meinen persönlichen unter Jan Schwarzkamp oder einfach alle drei. Das kann ja kaum schaden. Bleibt mir gerne treu und dann hören wir uns hoffentlich bei der nächsten Episode von Der Soundtrack meines Lebens wieder. Bis dahin, euer Jan Schwarzkamp.